Auf der Hochfläche über dem Altmühltal zwischen Langenaltheim im Westen und Kelheim im Osten werden in unzähligen Steinbrüchen dünne Kalksteinplatten abgebaut, die Ablagerungen des Jurameeres, das hier vor 150 Millionen Jahren war. Unter der Bezeichnung Solnhofener Plattenkalke sind sie weltberühmt geworden, wegen der außergewöhnlich gut erhaltenen Fossilien. Jurassic Park unter Wasser sozusagen. Wissenschaftler, die am Eichstätter Jura-Museum an diesen Fossilien forschen, sind in die Urzeit gereist und haben ein Basiscamp am Rand der Eichstätter Lagune errichtet. Wir begleiten sie auf ihrer Expedition 150 Millionen Jahre in die subtropische Vergangenheit. Unsere erste Frage an die Expeditionsleiterin: Wie kommt man überhaupt zu den Fossilien? Woher wissen wir so genau, was uns in der Vergangenheit erwartet?
Die Fossilien, an denen wir forschen, müssen mühsam in den Steinbrüchen gesucht und mit großer Sorgfalt geborgen werden. Anschließend werden sie in Wochen oder gar Monate langer Fleißarbeit freipräpariert. Dazu braucht man feine Nadeln und Skalpelle oder winzige pressluftbetriebene Stichel. Und damit nichts kaputt geht, arbeitet man dabei unter dem Mikroskop. Mit 10- bis 40-facher Vergrößerung. Und erst dann enthüllen die Fossilien ihre zum Teil spektakuläre Qualität. Man kennt zum Beispiel Haie mit vollständiger Weichteilerhaltung. Oder Quallen mit feinsten Strukturen und Flugsaurier, sogar mit ihrer Flughaut.
Und warum sind die Funde aus dem Altmühltal so wichtig und bedeutend? Fossilien gibt es ja auf der ganzen Welt.
Eben wegen der herausragenden Qualität. Weichteile von gestorbenen Tieren verrotten sehr schnell, im Gegensatz zu Schalen oder Knochen. Also Weichteile findet man fast nie bei Fossilien. Abdrücke von Flugsaurierhaut etwa, wie man sie im Juragestein um Eichstätt finden kann, sind daher besonders wichtig für die Wissenschaft. Fossil erhaltene Weichteile ermöglichen Schlussfolgerungen über die Körperfunktion dieser ausgestorbenen Tiergruppe. Unsere Tintenfische etwa, die bieten eine unabhängige Methode, um moderne genetische Untersuchungen zu überprüfen. Weltweit gibt es neben den Fossilien aus der Region Eichstätt-Solnhofen nur eine Handvoll Fundorte, die solche Weichteildetails bei Tintenfischen überhaupt zeigen. Unsere Fossilien sind deshalb Gegenstand zahlloser Forschungsprojekte. Das wohl berühmteste Fossil, der Urvogel Archaeopteryx, der ist zum Beispiel Ausgangspunkt vieler Untersuchungen zur Evolution der Vögel. Na, und eines der schönsten finden Sie hier, im Jura-Museum auf der Willibaldsburg in Eichstätt. Oder die Fische des Jurameers. Sie bieten Einblicke in die evolutionäre Kinderstube unserer heutigen Fischvielfalt. Das Jura-Museum Eichstätt ist da ein wichtiger Partner für die paläontologische Forschung. Wir haben hier nämlich die weltweit größte öffentliche Sammlung von Fossilien der Solnhofener Plattenkalken. Mit unserer Forschungsarbeit schließen wir aus den fossilen Überresten auf den Lebensraum und die Lebensweise der versteinerten Tiere und Pflanzen.
Selbst in die ferne Vergangenheit zu reisen und nachzusehen, blieb bisher ein Traum. Jetzt können Sie aber echte Feldforschung betreiben und sich die mühselige und detektivische Arbeit an den Steinfossilien sparen?
Sparen nicht, aber wir können sie ergänzen. Unser Team besteht aus einer ganzen Reihe erfahrener Spezialisten und Spezialistinnen aus aller Welt. Wir erleben die Tier- und Pflanzenwelt direkt und können beobachten, was wir bis jetzt nur aus Indizien schließen konnten. Wir haben sogar ein Tauchboot dabei, mit dem wir der Unterwasserwelt einen Besuch abstatten werden. Und unser Basiscamp steht auf einer kleinen Insel im Jurameer. Wir werden also nicht nur die Wasserwelt erforschen, sondern auch die Tiere und Pflanzen an Land. Besonders gespannt sind wir natürlich auf den Archaeopteryx. Hoffentlich bekommen wir einen zu sehen.
Die Zeitschleuse ist jetzt bereit. Können wir loslegen? Bitte legen Sie Ihre Anzüge an und gehen Sie durch die Desinfektion, damit wir keine Erreger oder Spuren mit in die Vergangenheit nehmen.
Mir ist schwindlig. In der absoluten Finsternis des Zeittunnels öffnet sich die runde Luftschleuse in die Vergangenheit. Tropische Hitze schlägt uns entgegen. Das sind mindestens 35 Grad. Eine leichte Brise bringt ein wenig Kühlung, den Geruch von verrottenden Pflanzen und man kann das Meer riechen, Salz und Tang. Es ist so hell, dass ich kaum etwas erkenne. Der Himmel ist strahlend blau mit 2, 3 hohen weißen Wolkentürmen. Weit und breit ist kein Kondensstreifen zu sehen. Es ist Mittag. 150 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ich kann es kaum glauben. Wir stehen nahe dem Ufer auf einer kleinen, flachen Insel. Links ist ein wenig niedriges, farnartiges Gestrüpp und rechts von uns das Meer. Wenn Sie genau hinhören, dann müssten Sie es leise plätschern hören. Aber es gibt nur ganz kleine Wellen. Das Gelände fällt sanft zu einem blendend hellen Sandstrand ab. Ein Bild aus einem Urlaubsprospekt. Nur Palmen gibt es noch nicht. Die entwickeln sich erst in etwa 30 Millionen Jahren. Wir gehen nun zum Spülsaum hinunter. Kein Müll, keine Flaschen oder Scherben, keine alten Netze. Es ist einfach paradiesisch. Ein wenig Pflanzenmaterial, ein paar kleine Muscheln und Schneckenschalen sehe ich. Und da, halb vergraben, liegt ein zerbrochenes Ammonitengehäuse. Sowas gibt es in unserer Zeit längst nicht mehr. Oh, was ist denn das da hinten?
Hier, nehmen Sie das Fernglas und schauen Sie selbst.
Schildkröten. Das sind Schildkröten, die da am Strand liegen. Sie scheinen sich einfach nur zu sonnen, wie Süßwasserschildkröten. Hinter ihnen taucht der Boden sanft und flach ins glitzernde Meer, das sich bis zum Horizont erstreckt, unterbrochen von einigen kleinen Inseln, die flach aus dem Wasser ragen. Das schimmernde Wasser ist unglaublich klar, hell und grün. Weiter draußen wird es dunkler und blau. Da am Himmel, da sind tatsächlich Flugsaurier. Mann, sind die groß! Man sieht ihre Schatten am Boden entlang flitzen. Ganz niedrig ziehen sie mit langsamem Flügelschlag aufs Meer hinaus.
Das sind Flugsaurier der Gattung Rhamphorhynchus auf dem Weg zum Fischen. Sehen Sie? Man sieht ganz deutlich den langen Schwanz mit dem rautenförmigen Ende. Das ist sozusagen das Leitwerk. Ausgewachsen haben sie eine Flügelspannweite von ungefähr 3 Metern. Flugsaurier, das sind Reptilien, wie die Krokodile, Eidechsen oder Dinosaurier. Und ihre Flügel bestehen aus einer ledrigen Flughaut, die es in sich hat. Aufgespannt wird sie durch einen extrem verlängerten Finger, der bis in die Spitze reicht. Ja, und versteift wird die Haut durch strahlenförmige, dicht gepackte Stützfasern. Dazu kommt am Arm und dem Flugfinger eine Art keilförmiges Kissen. Das macht den Flügel am vorderen Rand dicker, wie bei einem Flugzeugflügel.
Er hat wirklich etwas von einem Flugzeugflügel, nur viel beweglicher. Wie können sich solche Riesentiere denn so elegant durch die Luft bewegen?
Durch den extrem beweglichen Flügel. Der ist wirklich ein Wunderwerk. Den gesamten Flügel durchzieht eine Lage Bindegewebe aus rautenförmig angeordneten Muskelfasern. Und die kontrollieren die Flügelwölbung und die Flügelform. So können die Flugechsen auf jeden Wirbel und jede Windböe blitzschnell reagieren. Auch in der Vergangenheit ist Sonnenbrand übrigens schon ein Thema. Dagegen schützen sich die Saurier mit einem luftgefüllten, schwammartigen Gewebe direkt unter der Flügeloberhaut. Sehen Sie, diese Oberflächenhaut ist haarlos und hat tausende feine Furchen und Erhebungen. Das ist echte Jura-Hightech. Die Rillen wirken wie Kühlrippen und kleine Schattenspender. Gleichzeitig erzeugen sie im Flug aber auch zahllose winzige Luftwirbel, die wie ein Kugellager wirken. Dadurch gleitet die Luft viel besser und streicht wie angeheftet über den gesamten Flügel. Deshalb kann Rhamphorhynchus auch ganz langsam fliegen und sogar wie ein Segelflugzeug gleiten, ohne abzustürzen. Heutzutage versucht man diese Technik auf Flugzeuge zu übertragen. Mit Erfolg. Verwirbelnde Oberflächen sorgen in unserer Gegenwart für weniger Verbrauch, schnellere Starts bei geringeren Geschwindigkeiten und natürlich mehr Sicherheit.
Wenn biologische Lösungen auf unsere Technik übertragen werden, dann nennt man das Bionik, das man von der Natur lernen kann, wusste ich. Dass uns aber schon die Saurier da etwas vormachen, das ist mir neu.
Das ist aber noch nicht alles. Solarbetriebene Ultraleichtflugzeuge sind bei uns ja der letzte Schrei der Flugtechnik. Doch schon bei den Flugsauriern war diese Technologie im Einsatz. Die Blutgefäße in der Flughaut liegen an der Flügelunterseite und sind angeordnet wie die Röhren eines Heizkörpers. Eine Ringmuskulatur um die Arterien herum, die regelt den Blutdurchfluss. Damit können die Flugsaurier am frühen Morgen schnell Sonnenwärme tanken und bleiben auch während des Fliegens auf Betriebstemperatur. Ihre Körperwärme können sie nämlich nicht wie Säugetiere und Vögel selbst erzeugen. Die verbrennen dafür Nahrung in den Körperzellen. Flugsaurier brauchen die Kraft der Sonne. Das spart eine Menge Energie und heißt, dass diese Tiere viel weniger fressen müssen. Energieeffizienzklasse A+ sozusagen. Die Flughaut ist also keine einfache Haut, sondern eine hochkomplexe Struktur aus verschiedenen Gewebeschichten, die es heute gar nicht mehr gibt. Die Bionikforschung fängt gerade erst an, sich dafür zu interessieren, hat aber schon eine klare Vorstellung davon, was dabei herauskommen könnte. Intelligente Membranen. Die Flugsaurier stehen mit ihrer Energieeffizienz und unvergleichlichen Stabilität Pate dafür. Nicht nur für Hightech-Flieger, sondern auch für Airbags, Faltbehälter oder Stadiondächer. Sie sehen, Paläontologie ist nichts Weltfremdes nur für Wissenschaftler, sondern im Gegenteil, hochmodern.
Wir sind zu Fuß auf dem Weg zu einem Teich, einem Süßwasserreservoir, das vom Regen immer wieder aufgefüllt wird. Die Vegetation ist nicht sonderlich eindrucksvoll, jetzt in der Trockenzeit. Aber so viel kann ich sehen, sie ist sehr fremdartig. Es gibt weit und breit kein Gras, keine Blumen, keine Kräuter oder belaubten Büsche. Stattdessen knorrige Stämmchen, an denen stabile, harte Wedel sitzen. Auch farnartige Pflanzen sehe ich, die aber eine Art Samenkapseln auf den Blättern tragen. Gleich sind wir am See. Die Pflanzen werden grüner und es schwirren eine Menge Insekten durch die Luft. Besonders die Libellen sind einfach beeindruckend. Wie grün schillernde Helikopter stehen sie in der Luft, um blitzschnell abzuschwenken, wenn sie eine Beute erspäht haben. Sie sehen eigentlich aus, wie man sie kennt, nur bis zu 20 Zentimeter lang. Mittlerweile sitzen wir im Tarnzelt und haben tatsächlich den Urvogel Archaeopteryx vor uns. Keine 5 Meter entfernt ist er gerade aus dem Gestrüpp gekommen. Ein weibliches Tier, gut getarnt, mit gescheckten Federkleid wie ein Rebhuhn. Bis auf die Federn sieht das gut elsterngroße Tier überhaupt nicht aus wie ein Huhn. Archaeopteryx ist erschreckend dürr, nicht eiförmig, wie man das von einem richtigen Vogel erwarten würde. Und das Maul ist mehr das einer Eidechse, ohne Schnabel, aber mit Zähnen. Er bewegt sich auf 2 Beinen am Boden und kommt vorsichtig nach allen Seiten sichernd ans Wasser, um zu trinken. Hals und Kopf reckt er beim Schlucken wie ein Vogel nach oben. Nun scharrt er wie ein Huhn im feuchten Uferboden und sucht offenbar nach Fressbarem. Jetzt hat er eine Libelle erwischt. Gerade schien er noch völlig abwesend. Kaum war die Libelle aber in der Nähe. Ein Sprung, steuern mit den Flügeln und zack. Mit ruckenden Bewegungen wirft Archaeopteryx die Riesenlibelle hinunter. Die Flügel ragen rechts und links aus dem Maul. Jetzt beißt er sie ab und sie taumeln traurig zu Boden. So eine Geschwindigkeit hätte ich dem Reptilvogel nicht zugetraut.
Ja, das hat mich auch überrascht, dass er so schnell ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Wieder was gelernt? Für die Wissenschaft hat der Archaeopteryx eine riesige Bedeutung. Obwohl er eigentlich nur eine von tausenden von Übergangsformen ist. Und trotzdem hat gerade der Urvogel unsere Sicht der Welt entscheidend geprägt. Der Archaeopteryx war nämlich der erste Hinweis dafür, dass die Evolutionstheorie von Charles Darwin vermutlich stimmt. Also die Entwicklung und Veränderung der Arten durch Variation und Selektion. Ja, und dadurch die Anpassung aller Lebensformen bis in unsere Zeit und auch bis zu uns Menschen. 1859 hat er die Theorie veröffentlicht und wurde vielfach angefeindet, weil sie nicht ins Weltbild passte. Er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt und sogar geschrieben:
Wenn meine Theorie wahr ist, so müssen sicherlich zahllose Übergangsformen existiert haben.
Als das erste Archaeopteryx-Fossil nur 2 Jahre nach Darwins Buch aufgetaucht ist, haben es die Darwin-Gegner teils als eindeutigen Vogel, teils als eindeutiges Reptil klassifiziert, um die Evolutionstheorie nicht zu stützen. Dieser Widerspruch in seiner tragischen Komik war damals natürlich ein Fest für die Darwin-PR. Das haben sie richtig ausgeschlachtet.
Im Laufe von gut 150 Jahren Forschung hat sich einiges geändert. Die Evolutionstheorie zweifelt heute kein ernstzunehmender Wissenschaftler mehr an.
Nein, nicht wirklich. Die Museen und Sammlungen sind schließlich voller Übergangsformen, wo immer man auch hinschaut. Eine davon ist eben der Archaeopteryx. Ein Tier, irgendwo zwischen Vogel und Reptil, ein befiederter Dinosaurier, Ein Dinovogel, wie immer Sie so etwas nennen wollen. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele der Merkmale, die wir heute für so vogeltypisch halten, aus altem Dinosaurier-Erbe geboren wurden. Federn zum Beispiel gab es schon lange vor dem Vogelflug. Bei den Theropoden, also Raubsauriern. Wahrscheinlich haben sie damit ihre Körperwärme reguliert. Eine ganze Reihe von Theropoden hatten Stummelflügel, die zum Fliegen nicht taugen. Aber als Spoiler waren sie fantastisch, das haben Experimente gezeigt. Mit mehr Bodendruck und damit mehr Haftung waren die Raubsaurier wendiger und geländegängiger. Sie konnten also erfolgreicher jagen.
Die Entwicklung der Vögel in der Jurazeit war, wie generell die Entwicklung der Arten, eigentlich Zufall?
Zum Teil sicherlich. Die Natur spielt hier lediglich mit den Möglichkeiten, die befiederte Dinosaurier bieten. Und Archaeopteryx ist einer von ihnen. Ob das noch ein Dinosaurier ist oder schon ein Vogel, diese Unterscheidung ist in der Jurazeit völlig sinnlos. Man kann es einfach nicht sagen. Wir haben Archaeopteryx direkt beobachtet und das macht es uns leichter, diese Voreingenommenheit über Bord zu werfen. Wir können ihn jetzt als das sehen, was er ist. Eine eigenständige, erfolgreiche Biokonstruktion.
Jetzt am Nachmittag habe ich mich mit dem Unterwasserteam verabredet. Es war gar nicht so einfach, die Thetis, eine Tauchkugel für bis zu 4 Personen, durch die Zeitschleuse zu bringen. Aber es hat geklappt. Jetzt liegt sie hier im flachen Wasser, knapp 20 Meter vom Ufer entfernt. Das Schelfmeer im Jura ist flach, mit mehr als 300 Metern Tiefe rechnet hier keiner. Jetzt, bei der ersten Tauchfahrt, verschaffen sich die Wissenschaftler einen ersten Überblick. Unser Kapitän ist gleichzeitig Klimatologe und hat sich viel mit Riffen beschäftigt. Außer ihm und mir gehen noch die Expeditionsleiterin und eine Spezialistin für Unterwasserlebewesen mit an Bord. Mehr passen beim besten Willen nicht in die Plexiglaskugel. Das Wasser ist warm, fast 28 Grad. Um zur Thetis zu kommen, brauchen wir nicht einmal Neoprenanzüge. Im Gegenteil, durchs Wasser zu waten ist richtig angenehm. Nur auf meine Mikros muss ich aufpassen. Badeurlaub am Jurameer. In 150 Millionen Jahren steht ungefähr hier der Dom von Eichstätt. Jetzt plätschern die Wellen in einem subtropischen Paradies. Wir sind an Bord. Los geht's. Seit wir unter die Wellenbasis getaucht sind, hört man nur noch die Geräusche aus dem Inneren des Bootes. Wir sind noch nahe der Insel und dicht unter der Oberfläche. Es ist erstaunlich hell im klaren Wasser. Und die Sonne wird von dem schwachen Wellenkräuseln der Oberfläche in ein glitzerndes Lichtspiel zerlegt, das bis zum Meeresboden reicht. Unter uns heller Kalkschlamm, der in der Ferne im Blau verschwindet. Die Sicht ist fantastisch. Wir haben gut 30 Meter. Ich kann einige Schlangensterne erkennen und einen Pfeilschwanzkrebs, der halb von Schlamm bedeckt durch den Boden pflügt. Im Wasser habe ich auch schon einige Quallen gesehen, tellergroße, weißliche Kuppeln, die sich pulsierend durchs Wasser pumpen. Wir drehen ab und weichen einer großen, schwebenden Wolke zarter, kleiner Wesen aus. Sie sehen aus wie kleine Knöpfchen mit Fangarmen dran. Was das ist, müsste eigentlich unsere Spezialistin für die Unterwasserfauna erklären können.
Das sind Haarsterne, Verwandte der Seesterne, die aus dem Meerwasser Plankton fischen. In ihrer Mitte räubern einige Ammoniten, die sich gerade eine Haarsternmahlzeit gönnen. Leider kommen wir nicht nahe genug heran, um die Tiere genau sehen zu können. Das ist richtig ärgerlich. Wir haben nämlich keine Ahnung, wie der Weichkörper von Ammoniten ausgesehen hat. Aber wir müssen aufpassen, dass die Haarsterne nicht in unseren Antrieb kommen. Die Ansaugtrichter würden verstopfen und die Haarsterne zugrunde gehen.
Vor uns sehen wir nun einen silbrigen Schwarm kleiner Fische, die aufgeregt hier hin und dahin flitzen. Sie sind vor irgendetwas in unsere Richtung geflüchtet. Und jetzt haben wir sie auch noch erschreckt. Etwas weiter hinten sind auch die Übeltäter, die sie in die Flucht gejagt haben. Es ist eine Gruppe pfeilförmiger Tintenfische, vielleicht 30, 40 Zentimeter lang. Einer davon hängt da vorn reglos im Wasser. Wir fahren auf ihn zu. Er ist gerade dabei, einen der kleinen silbrigen Fische zu verspeisen, mit dem Schwanz voraus. Ganz schön langsam. Der hat die Ruhe weg.
Stimmt. Ein Tintenfisch braucht eine Weile zum Verspeisen der Beute. Fische können ihren Fang am Stück schlucken. Tintenfische nicht. Ihre Speiseröhre führt mitten durch das ringförmige Gehirn. Sie müssen erst alles kleinraspeln, bevor es da durchpasst. Den Kopf wird er am Ende abbeißen und fallen lassen. Deswegen finden wir in unserer Gegenwart so viele einzelne Fischkopffossilien in den Steinbrüchen.
Ist das ein Kalmar? Sieht eigentlich aus wie das, was ich im Urlaub am Mittelmeer auf den Teller bekomme.
Nein, kein Kalmar. Zählen Sie mal die Fangarme. Es sind nur 8, wie bei einem Oktopus, und nicht 10, wie beim Kalmar. Dieser Tintenfisch ist viel näher mit den Kraken verwandt und vor allem mit Vampyroteutes. Das ist ein sogenanntes lebendes Fossil in der Tiefsee unserer Zeit. Es gibt noch mehr Unterschiede. Jurazeitliche Tintenfische besitzen zum Beispiel eine schuhlöffelförmige Stütze aus Chitin, den Gladius. Der hat an der Seite flügelartige Verbreiterungen, an denen 2, bei manchen Arten sogar 4 Flossen sitzen. Die brauchen sie zum langsamen Manövrieren.
Ich dachte, Tintenfische schwimmen rückwärts.
Nur wenn es schnell gehen muss. Wenn sie es eilig haben, dann schießen sie nach dem Rückstoßprinzip davon, wie eine Rakete, nur mit dem Hinterende voran. Wenn sie sehr aufgeregt sind, decken sie ihre Flucht sogar mit einer Tintenwolke. Die Fossilien in den Solnhofener Plattenkalken sind so gut, dass wir ziemlich genau wussten, was uns hier erwartet hat. Zumindest bei den Tintenfischen. Denn nicht nur Kiefer und Gladius, also die festen Bestandteile dieser Tiere, kann man in unseren Fossilien erkennen, sondern sogar die Weichteile. Das gibt es nicht oft auf der Welt. Die Organe, Haut und so weiter verrotten normalerweise schnell, wenn das Tier stirbt und absinkt. Dank der fossilen Weichteilerhaltung können wir aber extrem genau und detailliert vergleichen. Daraus hat sich sogar eine eigenständige Kontrollmethode für die genetische Forschung entwickelt. Mit Weichteilfossilien, wie wir sie im Jura-Museum haben, gehen moderne Genetik und klassische Paläontologie Hand in Hand.
Unseren mümmelnden Tintenfisch haben wir jetzt aber hinter uns gelassen. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück weiter draußen und auch tiefer. Vor uns erhebt sich ein Riff. Aber keines, wie wir es aus unserer Gegenwart kennen, Herr Kapitän.
Nein, wir sind rund 30 Meter tiefer als ein tropisches Korallenriff unserer Zeit. Deshalb ist es auch so dunkel. Und deshalb sehen wir hier auch keine Korallen als Riffbauer, sondern vor allem Kieselschwämme. Die brauchen nämlich kein Licht. Unsere Korallenriffe leben mit Algen in Symbiose, die Photosynthese treiben. Ohne Licht geht es nicht. Das Kieselschwammriff, das wir hier vor uns sehen, ernährt sich von Plankton, das aus dem Wasser gefiltert wird. Jede Menge Lebewesen gibt es hier. Brachiopoden zum Beispiel. Die schauen zwar aus wie Muscheln, haben aber einen ganz anderen Innenbau. Seeigel gibt es hier auch. Und jede Menge Krebse und Fische. Das Riff zieht sich von hier aus in immer größere Tiefe bis zum Schelfrand. Dieses tiefe Schwammriff hier direkt vor der Scheibe wirklich zu sehen, ist fantastisch. Das ist ein Ökosystem, das wir in unserer eigenen Zeit nicht studieren können. Es gibt sie einfach nicht mehr.
Es gab also eine Art Riff, die ausgestorben ist, wie die Dinosaurier. Ist das ein Einzelfall oder kennt die Wissenschaft noch mehr davon?
In der Jurazeit gibt es eine Fülle von Rifftypen, die mit den Riffen unserer Zeit keine Ähnlichkeit haben. Kieselschwammriffe wie das hier oder Mikrobenkrustenriffe, von denen finden wir in unserer Zeit nur noch kümmerliche Reste. Das liegt vor allem an der Höhe des Meeresspiegels. Hier in der Jurazeit ist es wärmer. Die Pole sind nicht vereist und deshalb liegt der Meeresspiegel in der Jurazeit über 100 Meter höher als bei uns. Das heißt, es gibt viel mehr flachen Meeresboden, auf dem sich Riffe ansiedeln können, bevor es steiler in die Tiefsee hinabgeht. Allerdings ist das Meer hier schon so tief, dass kein Licht mehr durchkommt. Riffkorallen können hier nicht mehr wachsen. Dafür aber diese wunderbaren Kieselschwammriffe. Außerdem gibt es dank des hohen Meeresspiegels hier in der Jurazeit viel mehr Sumpfland an den Küsten. Die Sümpfe wirken wie Filter und schützen das Meer vor Schlamm und Schlick. Die Sedimente der Flüsse, die das Riffwachstum verhindern, werden abgefangen.
Die Jurazeit ist also eine rifffreundliche Zeit?
Sehr sogar. Aber es gibt gelegentlich Krisen. Der hohe Meeresspiegel ohne vereiste Pole führt zu einem global ausgeglichenen Klima. Die fehlenden Temperaturkontraste führen zu weniger stark ausgeprägten Windsystemen. Das führt wiederum zu einer geringeren Umwälzung der Wassermassen in der Jurazeit. Das Meer wird sozusagen weniger durchgemixt und kann deshalb weniger Luft aufnehmen. Es kommt also schnell zu Sauerstoffmangel. Algenblüten, wie wir sie beispielsweise von unserer Adria kennen, sind daher in der Jurazeit kein kleines, sondern ein großes Problem, weil sie den eh knappen Sauerstoff in großem Maße verbrauchen. Sie nehmen den übrigen Lebewesen im Meer quasi die Luft zum Atmen. Für das Riffwachstum kann ein Sauerstoffmangel deshalb katastrophale Folgen haben. Und das hat Konsequenzen für das Weltklima, weil das Kohlendioxidgleichgewicht gestört wird. Gefährlich wird das vor allem bei einem ansteigenden Meeresspiegel.
Ach ja, genau. Mehr Meeresfläche heißt mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Und das ist ja auch ein Treibhausgas. Das heißt, der Treibhauseffekt wird noch weiter angeheizt.
Richtig. Aber normalerweise fördert das die Kalkproduktion der Rifforganismen. Die Riffe wachsen und binden dabei das Treibhausgas Kohlendioxid in ihren Skeletten und Schalen. Es wird als Kalkstein eingelagert und ist damit nicht mehr gefährlich. Der Treibhauseffekt wird gebremst. Riffe verhindern also drastische Klimaschwankungen. Was aber, wenn das Riffwachstum zum Beispiel durch eine Algenblüte gehemmt wird? Dann kommt es zu einem Teufelskreis und der Treibhauseffekt schaukelt sich auf. Die Temperatur steigt rasant, die Meeresströmungen erlahmen und der Sauerstoffgehalt des Meerwassers sinkt noch weiter. Das kann zu einem massiven Artensterben führen.
Aber warum sollte uns das denn interessieren? Grob gefragt, was gehen uns die Riffe der Jurazeit an?
Ist das eine ernst gemeinte Frage? Wir können davon lernen. Es gibt genug Parallelen zu unserer eigenen Zeit. Und die sollten uns warnen. Auch in unserer Zeit steigen Temperatur und Meeresspiegel, das weiß jedes Kind. Außerdem setzen wir Menschen Unmengen Kohlendioxid frei, das die Natur seit Jahrmillionen eigentlich sicher eingelagert hatte. Aber unsere Riffe gehen stark zurück, anstatt sich auszubreiten. Durch Abholzung der Regenwälder und Bebauung der Küsten werden Sand und Ton ins Meer gespült. Die Riffe sterben ab. Tourismus, Abwässer und Überfischung tun ihr Übriges. Trotzdem steigen Meeresspiegel und Temperaturen unserer Zeit nicht so stark und so schnell an, wie erwartet. Wahrscheinlich auch dank der Riffe, die noch übrig sind. Eine Galgenfrist. Zerstören wir die Riffe weiter, dann kann der Treibhauseffekt ungeahnte Ausmaße annehmen.
An diesem Riff sehen wir eine ganze Menge Fische. Es kommt mir vor, als wäre hier weit mehr los als in unserer Zeit. Täuscht das?
Ah, es ist vor allem eine ungeheure Vielfalt an Fischbauplänen, die wir hier beobachten können. In unserer eigenen Zeit gehören rund 96% aller Fische zu den modernen Strahlenflossern, den Teleostei. In der Jurazeit waren die aber noch deutlich in der Minderheit. Stattdessen haben wir hier zum Beispiel die Pycnodontiformes. Das sind diese hier, deren Körperform unseren heutigen Korallenfischen ähnelt. Sehen Sie? Die runden, scheibenförmigen, mit den großen Flossen. Ihr Skelett ist ganz anders gebaut, aber die äußere Ähnlichkeit ist verblüffend. Ein klarer Fall von konvergenter Evolution. Also ähnliches Aussehen, hervorgerufen durch ähnliche Anforderungen der Umwelt. Diese Form ist eben ideal für das präzise Manövrieren im kleinräumigen Riff. Sie hat sich bei beiden Spezialistengruppen, also den Jurazeitfischen und unseren modernen Korallenfischen, unabhängig voneinander entwickelt. Oh, schauen Sie mal, da drüben ist ein Besenfisch. Man erkennt ihn an der charakteristischen Schwanzflosse. Von dieser Fischgruppe wird in unserer eigenen Zeit nur noch eine einzige Art übrig bleiben, der nordamerikanische Schlammfisch Amia calva. Das sind Lauerjäger mit einem fürchterlichen Gebiss. Da, zwischen den Schwämmen. Da versteckt er sich und wartet auf Beute. Der dicke, große Fisch dort unten ist ein Schmelzschupper. Die haben kräftige, rautenförmige Schuppen aus Zahnschmelz. Er ist auf der Suche nach Seeigeln und Muscheln, die er mit seinen Kugelzähnen knacken kann. Er ist auch auf dem absteigenden Ast. Nur wenige Arten schaffen es in unsere Zeit.
Was ist jetzt? Ein kleiner, schwarm, winziger, silbriger Fischlein ist gerade an uns vorbeigeschossen, verfolgt von einem etwa armlangen, langgestreckten Schatten. War das ein Hai?
Ja, gut erkannt. Das war ein Hai. Einer der ersten modernen Haie. Schnell und wendig, mit einem beeindruckenden Sinnesapparat auf der Jagd nach kleinen Teleostei. Junge Tarsis. Die sind hier ziemlich häufig. Wir werden in den nächsten Wochen hier eine Beobachtungsstation errichten. Und wir wollen herausfinden, welchen Einfluss diese neuartigen Haie auf die Evolution der Teleostei hat. Die Haie rüsten spürbar auf. Der Oberkiefer ist nicht mehr fest mit dem Schädel verwachsen, sodass beide Kiefer beim Biss weit vorgestreckt werden können. Der Zahnschmelz wird verstärkt, die Sinneswahrnehmungen verbessern sich und das Hirnvolumen wird größer. Darauf muss die Beute reagieren. Entweder es entwickeln sich stärkere Panzerungen oder man wird schneller und beweglicher. Die Teleostei setzen auf Geschwindigkeit. Sie bauen Schuppen ab, werden immer leichter und damit energieeffizienter. Es scheint, dass dies am Ende der bessere Weg werden sollte, denn sie dominieren in der Gegenwart. Wir sind hier genau in der Zeit, in der die Teleostei die Grundlage ihrer späteren Diversität legen. Wir vermuten eben wegen des Feinddrucks der weiterentwickelten Haie. Und das wollen wir herausfinden. Äußerlich sehen sich die Teleostei alle noch ziemlich ähnlich. Irgendwie heringsförmig, mal größer, mal kleiner. Aber die innere Anatomie hat es in sich. Da tauchen Merkmale auf, die später, in unserer eigenen Zeit, ganz verschiedene Teleostei-Gruppen kennzeichnen werden. Sie stehen hier also praktisch an der Wiege unserer eigenen zukünftigen Fischvielfalt. Ist das nicht toll?
Oh, schauen Sie da, ein Quastenflosser.
Oh ja, richtig, den habe ich gar nicht gesehen. Erkennen Sie die muskulöse Basis der Brust- und Bauchflossen? Unter all den Fischen hier ist das unser nächster Verwandter. Die Quastenflosse haben sich, wie Sie sehen können, seit der Jurazeit äußerlich nicht groß verändert. Hier bewohnen sie die tropischen Flachmeerbereiche. Gegen Ende der Kreidezeit, das heißt in ungefähr 85 Millionen Jahren, verschwinden sie aus der fossilen Überlieferung. Das sind immerhin noch grob 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Und dann tauchen sie in der Gegenwart als lebende Fossilien im Tiefwasserbereich wieder auf. Trotz allem Konservatismus sind sie aber eine ziemlich coole Konstruktion. Wie Sie sehen können, sind sie im Normalbetrieb sehr langsame Tiere. Sie bewegen die paarigen Brust- und Bauchflossen alternierend, wie ein Vierfüßler. Sie können aber auch durch Bewegung der gesamten Schwanzflosse mitsamt dem breiten, muskulösen Flossenstamm blitzartig beschleunigen und kurze Spurts hinlegen. Quastenflosse haben also im Prinzip eine Zweigangschaltung, die erlaubt ihnen zwei völlig unterschiedliche Bewegungsmuster.
Wir wenden nun unser Tauchboot dem offenen Wasser zu. Hier wird einmal die Eichstätter Plattenkalkwanne sein. Wir sind noch ein wenig tiefer gegangen und bewegen uns nun in blauem, düster Dunkel. Unter uns ist es nun ganz finster. Der lebensfeindliche Meeresboden der Wanne, bedeckt vom kalkigen Faulschlamm, ist nicht zu erkennen. Wir sind hier draußen in der Hoffnung, Fischechsen, Ichthyosaurier, zu beobachten. Vor einigen Minuten ist uns ein Schwarm Tintenfische begegnet, denen wir nun folgen, denn sie sind die wichtigsten Beutetiere der
Ichthyosaurier. Da! Schauen Sie!
Ein Tier so groß wie ein Delfin und genauso schnell. Schon ist er wieder weg.
Das war ein Ichthyosaurier. Das sind Reptilien wie Dinosaurier oder Krokodile. Die stammen von landlebenden Vorfahren ab und sind ins Meer zurückgekehrt. Aber sie sind vollkommen an ein Leben im Wasser angepasst. Außer, dass sie zum Luftholen wie Delfine oder Wale an die Oberfläche müssen. Sie sind lebendgebärend, müssen also nicht mal zur Fortpflanzung an Land. Die Selektion musste bei ihnen also keine Kompromisse eingehen. Die Beine sind zu perfekten Paddeln geworden, mit denen sie steuern und das Gleichgewicht halten. Den Hauptantrieb erzeugt die senkrecht stehende Schwanzflosse durch seitliches Schlagen. Ichthyosaurier sind Raubtiere und fressen hauptsächlich Fische und Tintenfische. Noch vor dem Ende der Kreidezeit werden sie aussterben.
Eigentlich sehen sie aus wie ziemlich große Fische.
Die Ähnlichkeit ist kein Zufall. Denn Evolution ist nicht nur ein zufälliger Prozess. Viele Anforderungen an eine biologische Konstruktion werden von den Gesetzen der Physik bestimmt. Im Falle von Wasserlebewesen sind das Widerstand, Strömungseigenschaften, Reibung und so weiter. Daher entwickeln schwimmende Tiere, trotz verschiedener genetischer Grundausstattung, immer wieder die gleichen biomechanischen Lösungen. Schnellschwimmer erreichen zum Beispiel unabhängig voneinander immer wieder die Stromlinienformen. Diese Prozesse nennt man konvergente Evolution. Im Detail gibt es da aber oft interessante Unterschiede, eben wegen dieser verschiedenen biologischen Grundausstattung der Tiere. Ein Beispiel? Altertümliche Fische haben eine etwas zu hohe Dichte. Sie sinken, wenn sie sich nicht bewegen. Ichthyosaurier dagegen sind durch ihre luftgefüllten Lungen etwas zu leicht und steigen. Daher reicht bei den Schmelzschupperfischen die Wirbelsäule in den oberen Lappen der Flosse. Sie bekommen dadurch beim Schwimmen Auftrieb und gehen nicht unter. Die Wirbelsäule der Saurier reicht dagegen in den unteren Lappen der Schwanzflosse. Beim Schwimmen tauchen sie ab.
Da!
Aufweichen!
Was ist denn das für ein Riesenvieh?
Oh, ein Dacosaurus.
Er dreht ab. Glück gehabt.
Was immer das war, es war ein gutes Stück größer als unser U-Boot.
Meine Fresse.
Ein langer, schwarzer Schatten mit breitem, stumpfen Kopf, der direkt auf uns zugeschossen kam und erst im letzten Moment abgedreht hat. Er hat uns ganz schön in Schaukeln gebracht. Das waren aber ziemlich große Zähne.
Ja, das war ein Dacosaurus, ein Meereskrokodil. Das sind richtige Ungeheuer, bis zu 7 Meter lang. Haben Sie die Schwanzflosse gesehen? Dacosaurier haben wie die kleineren Meereskrokodile und auch die Ichthyosaurier eine senkrechte Schwanzflosse. Und sie haben Flossen statt Beine. Es sind also richtige Wassertiere. Wir nehmen an, dass auch sie lebendgebärend sind. Und sie sind als Räuber an der Spitze der Nahrungspyramide sehr seltene Einzelgänger. Unser Licht wird ihn angelockt haben. Aber als Beute ist das Tauchboot zum Glück zu groß für ihn. Wo wir gerade bei Dacosaurus sind, aus den Plattenkalken von Eichstätt und Solnhofen kennen wir die großen Hochseekrokodile leider nur von ihren Zähnen. Auch im Jura-Museum gibt es welche. Als ganzes Fossil haben wir keins gefunden. Der Grund dafür ist ganz lehrreich. Das Wasser der Plattenkalkwannen ist zu flach, um so große Kadaver am Boden zu halten. Ist das Meer zu flach, reicht der Wasserdruck nicht aus, um die Entstehung von Verwesungsgasen zu verhindern. Es entstehen Gasblasen, die den toten Körper an die Oberfläche treiben. Dort zerfällt er dann. Je größer ein Kadaver also ist, desto tiefer muss das Wasser sein, damit er unten bleibt. Und vielleicht irgendwann wieder als Fossil auftaucht. Es ist etwas makaber, aber es gibt da ziemlich gute Erfahrungswerte aus der Forensik. Durch menschliche Wasserleichen wissen wir ziemlich genau, welche Tiefen für bestimmte Körpergrößen nötig sind. Deshalb kann man aus der Maximalgröße von Fossilien auf Wassertiefen schließen. Wir wussten also ziemlich genau, wie tief das Jura-Meer hier ist. Die Zeitreise ist natürlich nur Fiktion und bleibt ein Traum. Dennoch, was Sie in der letzten Dreiviertelstunde erlebt haben, entspricht dem, was wir aus der Erforschung von Fossilien und Gestein erwarten. Forschung macht längst versunkene Welten wieder lebendig. Und mehr noch, die Emotionen, die wir bei Ihnen geweckt haben, entsprechen dem Lebensgefühl von Geologen und Paläontologen, denen Steine und Fossilien beständig ihre Geschichte erzählen. Für uns hat Landschaft historische Tiefe und Forschung ist ein Abenteuer. Alle Tiere und Pflanzen aus unserer Zeitreise finden Sie natürlich als Fossilien im Jura-Museum in Eichstätt. Kommen Sie uns besuchen und tauchen Sie ein in längst vergangene Zeiten.